In der heutigen Podcast-Folge reden wir über die dynamische Fluchtdecklenkung. Ich kenne sowas aus Flughäfen, vielleicht größeren Versammlungsstätten, Einkaufszentren. Aber nein, das ist auch eine Idee, eine Möglichkeit zur Kompensation bei kleineren Projekten. Wie man das umsetzen kann, klären wir heute in der Podcast-Folge mit Alexander Wohmann. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge, das Thema ist die dynamische Fluchtdecklenkung. Das kennen wir sicherlich aus Großprojekten. Da sage ich gerne als Beispiel Flughäfen, Versammlungsstätten, Einkaufszentren. Da ist das sinnvoll und denkbar. Bei kleineren Projekten habe ich das noch nicht oft gehört. Doch heute im Interview habe ich erneut den Alexander Wohmann eingeladen. Er ist Prüfsachverständiger für Brandschutz und hat dazu seine Expertise. Herzlich willkommen im Interview, lieber Alexander.
Hallo Stefan.
Dynamische Fluchtdecklenkung. Kennst du es auch nur von Großprojekten? Nein. Nimm uns da mal mit. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Dass man es bei kleineren Projekten, ich sag mal, auch anwenden kann, ja? Sollte.
Genau, also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auch das bei kleinen Projekten im Rahmen der Prüfung des Brandschutzes, aber auch in der Brandschutzplanung selber einsetzen konnte, beziehungsweise eben in den Projekten eingesetzt wurde. Und ich festgestellt habe, dass es in der Fachwelt eine sehr hohe Schwelle gibt, weil sobald man das Thema irgendwo anschneidet, wird sofort dieser Tenor gebracht, naja, am Flughafen, logisch, ne? Im großen Einkaufszentrum, das kennen wir, das haben wir schon mal gehört, dass es sowas gibt, ne? Die wenigsten haben das selber mal erlebt oder selber mal gebaut oder irgendwie geplant, ja. Sondern das ist irgendwie so eine große Hürde, habe ich oft das Gefühl. Und es wird sehr, sehr abgewertet, indem man das einfach in diese Nische schiebt und sagt, okay, nur bei einem Großprojekt kann sich das auch überhaupt nur lohnen, ne?
Ja.
Und da habe ich interessanterweise in den letzten 5 Jahren genau gegenteilige Erfahrungen gemacht. Das mag natürlich auch an dem technischen Fortschritt liegen, ne? Das müssen wir uns auch klar vor Augen halten. Wir haben heute mit weniger Aufwand mehr Möglichkeiten, weil einfach die Technik viel weiter ist, ne? Vor 20 Jahren war das sicherlich viel, viel schwieriger, eine dynamische Fluchtdecklenkung in irgendeiner Form zu bauen, ne? Auch von der technischen Steuerung und so weiter. Wo vielleicht jetzt heute, wir kennen das alle vom Handy, ne? Alles wird kleiner und mehr Leistung und mehr Funktionen, ne? Und so ist sicherlich auch in diesem technischen Bereich, wobei ich ja jetzt eben nicht der Elektrotechniker bin, sondern das mehr eben aus dem vorbeugenden Brandschutz und der Brandschutzprüfung sehe und Planung. Aber auch dort ist technisch natürlich sehr viel passiert, dass man mit weniger Aufwand und hoffentlich auch weniger Kosten am Ende, ne, solche Sachen realisiert kann. Und ja, da habe ich mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, dazu ist auch mein Artikel entstanden im Feuerdrucksmagazin. Muss es denn immer ein Flughafen sein, um das eben nochmal aufzuhängen, diese Hürde, und zu sagen, nee, eben nicht. Wir haben ja viele positive Beispiele, dass es nicht immer ein Flughafen sein muss. Ja?
Erklär uns das Thema nochmal genau. Einmal, dass wir wissen, dynamische Fluchtdecklenkung bedeutet, wir kennen die Schilder, du läufst links oder rechts oder was auch immer. Der erste Fluchtweg, wann wird es gebraucht?
Also erstmal muss man auf jeden Fall sozusagen die Basics wissen. Wir haben einmal die klassische Sicherheitsbeleuchtung beziehungsweise die, ja, sagen wir, statische Fluchtdecklenkung. Das ist das Schild, ob das jetzt ein Kunststoffschild ist, was lang nachleuchtet oder gar nicht nachleuchtet oder eben hinter- oder beleuchtet ist. Egal, klassisch kennen wir alle diese statische Komponente. Irgendwo hängt ein Schild, der Pfeil zeigt geradeaus, der zeigt links oder rechts und der ist unverändert. Dem Pfeil oder dem System ist es quasi egal, ob irgendwo ein Rettungsweg verrauft ist, den ich gar nicht nutzen kann, oder ich quasi in Anführungszeichen in die schlechte Richtung geleitet werde, ne, wo eben ein Ereignis stattfindet. Jetzt kann es eben sein, oder es gibt eben als zweites von dort diese aktive, richtungsdynamische, variable Kennzeichnung, dass man sagt, okay, ich mache jetzt durch eine dynamische Fluchtweglenkung diesen Pfeil anders oder ich sperre sogar den Fluchtweg, weil er nicht geeignet ist, weil zum Beispiel durch die Brandmeldetechnik das Gebäude oder die Technik eben weiß, der Treppenraum ist verraucht. Es sollte keiner diesen Treppenraum Nummer eins nutzen, man sollte den zweiten, anderen Rettungsweg nutzen. Und bevor ich die Leute quasi dahin schicke und ihnen selber die Verantwortung übergebe und sage, schau mal durch die Tür des Treppenraums, mach die mal auf. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst den noch benutzen, dann nutz ihn. Und wenn das zu viel Rauch ist, dann gehst du nicht mehr rein. Und dann wissen wir natürlich alle aus der Erfahrung, dass auch Leute mal durch einen verrauchten Treppenraum rennen, weil sie die Gefahr gar nicht so stark einschätzen und dann mittendrin liegen bleiben oder vielleicht schwer verletzt nach draußen kommen nur, ne? Und da ist, denke ich, ein bisschen natürlich der große Vorteil an der Stelle, egal ob das System jetzt ein kleines System ist oder ein großes, dass ich eben gezielt den Leuten auch diese Verantwortung oder die Entscheidung abnehme. Und technisch vorgebe, dass eben dieser Treppenraum ungeeignet ist und zum Beispiel der gesperrt wird über ein Sperrzeichen. Da kommen wir nachher sicher auch nochmal dazu. Und oder ich dann quasi den zweiten Rettungsweg anzeige und die Leute dynamisch oder zumindest erstmal aktiv in eine andere Richtung führe zu dem zweiten Rettungsweg, ne?
Primäre Voraussetzung ist, aber ich habe eine Brandmeldeanlage, die weiß, wo ein Problem ist.
Sagen wir mal, ja, also ich brauche irgendeine Komponente, ob das jetzt eine Brandwarnanlage ist oder eine Brandmeldeanlage. Das wäre jetzt erstmal egal, aber tatsächlich, ich brauche natürlich eine Detektion. Die kann jetzt auch nicht nur an einer Stelle sein, wenn man es so will, ne? Also man braucht ein bestimmtes Mindestmaß an Erkennung, damit ich überhaupt Szenarien ja programmieren kann. Letztendlich braucht man auch vermutlich mal mindestens zwei bauliche Rettungswege. Es würde zwar theoretisch auch gehen mit einem Treppenraum und einer Anleiterstelle, aber die Fälle habe ich tatsächlich jetzt auch noch nicht erlebt. Aber wenn man dann zwei bauliche Rettungswege hat und die in Anführungszeichen gleichwertig sind, wobei wir nachher auch noch ein Beispiel sicherlich besprechen, bei dem es ja auch Unterschiede gibt in der Wertigkeit der Rettungswege, ist ja dann auch eine interessante Komponente, wo man sowas einsetzen kann. Dass man einfach sagt, okay, jetzt benutzt du eben den anderen Weg, den du vielleicht auch gar nicht kennst. Also mein Lieblingsbeispiel ist, du nimmst irgendein Hochhaus in Frankfurt als Beispiel und die Leute, die kommen jeden Tag in die Eingangshalle, die nehmen den Aufzug in, weiß nicht, 118. Stock und das ist dann ihr Arbeitsweg, das kennen die, ne?
Ich kenne den Treppenhaus gar nicht, ja, oder?
Genau, also den Treppenraum kennen die nicht, die wissen gar nicht, wie sieht das aus, wo ist das, die wissen vielleicht nicht mal, wo der Zugang dazu ist, ne? Und das ist so ein bisschen das Thema, ne? Und wenn wir das jetzt einfach auf ein normales Gebäude, eine Schule oder was auch immer übertragen, irgendeine andere Nutzung und sagen, okay, wir sind jetzt zwar kein Hochhaus, aber wir haben irgendwie vier, fünf Geschosse und die Leute benutzen immer diesen einen Treppenraum, weil das ist der repräsentative, ne? Das ist dieser Eingangsbereich, die Erschließung, die jeder benutzt, ne? Und jetzt wollen wir die aber im Fluchtfall über eine Außentreppe oder einen kleinen Treppenraum, der irgendwo noch hinten in der Ecke ist, den aber keiner so wahrnimmt, ne? Den man halt einfach im Alltag nicht benutzt. Dann ist das ein Unterschied, wie jetzt vielleicht in einer Standardnutzung oder in der dauerhaften Nutzung, wo ich jeden Tag diesen Weg benutze, ne? Den im Übrigen auch die Leute ja freiwillig dann oder weil sie ihn kennen, meistens als Gassenweg ja benutzen.
Natürlich.
Die machen sich gar keine Gedanken, dass es vielleicht noch einen anderen gibt, sondern erstmal wie so ein Herdentier läuft man dann im Grunde das ab, was man kennt, ne?
Genau, die zwei Gründe, entweder den Weg, den ich immer nehme, und ich laufe der Herde hinterher.
Genau. Ja, also wie gesagt, klassisch statisch, dass wir einfach was angezeigt bekommen oder eben, um jetzt in die dynamische Schiene reinzukommen, wir haben eine Änderung, die stattfindet. Und da jetzt erstmal sind wir eigentlich in dem, sag ich mal, Spektrum, was aktuell eine gute Anwendung findet, in dieser dynamischen Fluchtweglenkung. Das heißt, es gibt ein Ereignis und dieses eine Ereignis wird quasi dynamisch geändert. Wir sind technisch noch nicht so weit, zumindest meiner Auffassung nach, dass wir adaptiv Fluchtweg lenken. Das heißt, adaptiv würde bedeuten, wir reagieren immer wieder auf neue Ereignisse. Also zum Beispiel, der Treppenraum ist verraucht, das ist mein erstes Ereignis. Ich sperre nur diesen Treppenraum. Den Flur davor nutze ich noch weiter, weil mein erstes Ereignis hat den Treppenraum als erstes detektiert, hat er gesperrt, ne? Jetzt, warum auch immer, verraucht jetzt zusätzlich irgendwann der Flur vor dem Treppenraum. Das würde mein dynamisches System jetzt nicht umstufen. Also es würde jetzt nicht auf einmal den Zugang zu dem Flur noch sperren, weil es nicht das erste Ereignis war, wenn es eben nachfolgend kommt, ne, 5 Minuten später oder so. Das heißt, nur bei der adaptiven Lösung, die aber eher noch so ein bisschen Zukunftsmusik ist, natürlich, wäre es jetzt so, dass es dann nachgesteuert würde, ne? Dann würde das System merken, oh, der Treppenraum und der Flur ist verraucht, also muss meine Sperrung noch viel weiter früher stattfinden, ne? Und nicht erst am Treppenraum, zum Beispiel, ne? Und aber was wir technisch auf jeden Fall immer wieder sehen und was sehr gut funktioniert, ist einfach diese einmalige Lenkung. Und ich denke, das ist schon ein Riesenschritt nach vorne, dass ich eben die Leute nicht da reinschicke und jemand meint, der muss mal durch den verrauchten Treppenraum rausrennen, weil eben da der Pfeil an der Tür steht und ihm sagt, das ist mein Notausgang oder mein Rettungsweg. Ne? Genau. Ja, im Grunde, wir haben schon drüber gesprochen vorhin. Wo setzt man sowas ein? Ne? Die Klassiker sind natürlich Flughäfen, Versammlungsstätten.
Natürlich. Wir reden von zwei Sachen. Erstens, es ist groß und zweitens ganz vieles, ganz viel Volk, sage ich mal mit meiner Sprache, und zwar
Ja.
ortsunkundiges auch, ja. Da geht es um Leib und Leben. Wie kriege ich die wieder raus, wenn ich da bin, ein Thema habe?
Genau, also wie du schon sagst, diese Ortsunkundigkeit ist ein Riesenthema, weil es einfach am Ende viele Menschen sind und die auch noch ortsunkundig, was natürlich zu Durcheinander, Panik und so weiter führen kann. Und daher ist es letztendlich wahrscheinlich bekannt und auch, wenn wir 20 Jahre zurückdenken, vielleicht einfach auch entstanden, ne? Weil dort einfach der Bedarf da war und man auch dort das Geld vielleicht, sagen wir mal, nicht ganz freiwillig, aber lieber in die Hand genommen hat, logischerweise, wie jetzt für ein Bürogebäude, wo es vielleicht dann um 10 Leute geht. Ne? Also letztendlich ist ja auch immer eine Wirtschaftlichkeitsfrage am Ende der Tage. Ne?
Hast du mir ein paar Beispiele für die, wo es auch nutzbar ist, die nicht so groß waren?
Ja, also prinzipiell habe ich schon Einsätze gesehen von solchen Anlagen, also jetzt einfach, wenn ich privat unterwegs war, aber auch quasi in den Projekten. Das können einfach zum Beispiel Garagen sein. Da finde ich das immer sehr interessant, wenn einfach eine Tiefgarage oder ein Garagenparkhaus irgendwas an ein Gebäude anschließt. Dann haben wir ja häufig auch Wege, die quasi ins Gebäude gehen. Und letztendlich ist das auch eine spannende Situation, wenn es jetzt in dem Gebäude zum Feueralarm oder Brandalarm kommt und die Brandmeldeanlage auslöst und da fahren jetzt gerade noch 100 in die Parkgarage und parken. Will ich dann, dass die auch noch ins Gebäude laufen? Ne? Also eigentlich eine recht einfache Anwendung. Ich würde es nicht mal als dynamische Fluchtweglenkung in der Ausprägung jetzt benennen wollen, aber letztendlich ist es eine der einfachsten Anwendungen einer dynamischen Fluchtweglenkung, dass ich einen Zugang sperre. Ne? Das ist jetzt gar nicht so komplex. Ich gebe dem gar nicht die Richtung vor, sondern ich sage einfach, diese Schleuse oder dieser Übergang, wenn es jetzt einer ist, wenn es 5 sind, ist ja erstmal egal. Ne? Also alle Zugänge in meinem Bürogebäude jetzt als Beispiel, die sind einfach gesperrt, weil da drinnen eben ein Brandmeldealarm ist und ich leite die Leute gar nicht mehr aktiv ins Gebäude rein, sondern ich lasse sie in der Garage, beziehungsweise je nach System, das kommt ja auch darauf an, wie man die Alarmierung dann steuert. Räumt man dann auch noch die Garage über deren vielleicht dezentrale oder entgegengesetzte Rettungswege, ne? Dass man die Leute eben nicht durchs Gebäude schickt. Bei Büro und Verwaltung, da können wir auch noch mal gleich so ein, zwei Beispiele ansprechen. Schulen gibt es Anwendungsgebiete, das werde ich dann vielleicht gleich auch noch mal vorstellen, was ich da so selber erlebt habe in der Planung. Ja, so Gebäude mit Denkmalschutz kann es auch ein Thema sein, weil wir auf einmal eben eine Abweichung haben bei der Treppenbreite oder eben der Rettungsweglänge und. Also kann auch ganz interessant sein, weil letztendlich, wenn ich die Leute erstmal 30 Meter in die eine Richtung schicke, die feststellen, oh, das ist ja verraucht, ich mache die Tür zu und gehe wieder zurück, dann haben sie Weg verloren und Zeit, ne? Und dann ist vielleicht der andere Weg, der erstmal bauordnungsrechtlich mit 50 Metern zu lange erscheint und man sagt, oh Gott, der ist länger, wie er sein soll, auf einmal viel interessanter, vor allem in der Summe der Dinge, dass ich die Leute gar nicht erst in diese andere, schnellere Richtung geschickt habe und sie trotzdem Zeit verloren haben. Ne? Mhm. Und ich eben diese, ja, ich will es jetzt nicht Panikkomponente, aber so diese Unsicherheit von vornherein ausschließen kann, weil ich die Leute einfach gezielt in die andere Richtung schicke, auch wenn der Weg dann länger sein mag. Ne?
Dieses Thema Panik, Unsicherheit, das wollen wir alle nicht erleben. Da, ja, das läuft dann meistens gar nicht gut, ja.
Genau, und so kommen wir dann eigentlich, dass es noch Kompensationen im Bestand eben gibt, wo man einfach Situationen hat, die man halt nicht ändern kann und dann vielleicht das verbessern kann, ne? Aber man eben nicht unbedingt jetzt eins zu eins die heutigen Vorschriften anwenden kann, weil das Gebäude einfach wie eine alte historische Burg, die sind halt vor Jahrhunderten entstanden und da hat keiner über heutiges Arbeitsstättenrecht oder Brandschutzrecht nachgedacht. Und hat gesagt, ja, die Treppe muss auch 2026 mal mindestens so breit sein und die in die Steigungsmaße haben, ne?
Gewiss nicht, nein.
Genau. Ja, wie gesagt, einfaches Beispiel haben wir eben schon angesprochen, Garagen zum Gebäude. Einfach, dass man sagt, okay, ich sperre den Zugang in mein Gebäude und sage den Leuten, hier bitte jetzt nicht mehr rein, warum auch immer. Letztendlich könnte das auch jede andere technische Störung sein. Wir beziehen das jetzt natürlich in unserem Kontext ja immer auf den Brand.
Das ist so mega dynamisch, aber sorry, hier kommst du nicht mal rein. Und das ist eine neue Information und damit schütze ich schon mal die Person in das Objekt oder Bauwerk, wo es gerade brennt.
Genau. Dann haben wir eigentlich, ich gehe jetzt so von klein nach groß so ein bisschen in den Projekten einfach.
Mach mal.
Dann haben wir so ein Projekt, da war ich selber Brandschutzplaner. Eine ganz einfache Dreifeldsporthalle einer Schule. Wenn die Halle sozusagen in einem Feld genutzt wird, also in einem großen Feld, dann haben wir, stellen wir uns vor, links und rechts ein Tor oder Basketballkorb, ne, so klassisch, und genau hinter dem Tor ist ein Notausgang entgegengesetzt, einmal links, einmal rechts, wenn wir jetzt auf das Rechteck einfach gedanklich drauf schauen. Jetzt ist es so, solange diese alle quasi Einfeldhalle ist, also große Halle und nicht in drei Felder aufgeteilt wird, funktioniert das Ganze wunderbar. Wir haben links und rechts eben unseren entgegengesetzten Notausgang. Wir haben dort unsere passive Kennzeichnung, die einfach dauerhaft zeigt, hier geht's nach draußen, von mir aus auch noch direkt ins Freie. Wir haben nicht mal einen Treppenraum dran. Also diese zwei Ausgänge werden nie ausfallen an sich. Das ist eigentlich ziemlich sicher, dass man die immer benutzen kann. Aber jetzt fährt der Hausmeister zwei Vorhänge nach unten, damit sie drei Schulklassen Sport machen können.
Genau.
Und, oder die Vereine, ist ja auch egal, einmal Tischtennis, einmal Volleyball, einmal Badminton, wie auch immer, es gibt einfach Nutzung, da wird eben diese kleinen Hallenstückchen gebraucht. Ne? Mhm. Und auf einmal baue ich quasi Vorhänge. Ja? Jeder, der die Dinger schon mal gesehen hat, weiß, das ist nicht einfach so eine Gardine, ne? Sondern das sind 50 cm breite Elemente, die dazwischen gefahren werden. Ja. Und auf einmal sehe ich weder das Piktogramm am Ende, also vielleicht in diesem einen Feld, wo ich bin, aber in dem Mittelfeld sehe ich beide nicht mehr. Ne. Und ich weiß auch im Zweifelsfall nicht, wie ich da hinkomme. Jetzt war es in unserem Fall so bei der Planung, die wir gemacht haben, dass es in diesen Vorhängen immer an den Anfängen und Enden gab es solche Durchgänge. Also die Vorhänge waren nicht komplett geschlossen, sondern immer am Anfang und am Ende des Vorhangs gab es so ein Meter oder Meter 20 breites Loch, 2,10 Meter hoch oder so, was quasi offen geblieben ist. Also es war in den Vorhang so integriert oder eingebaut.
Ja.
So, also haben wir gesagt, naja gut, dann müssen wir ja in jedem Spielfeld, wenn es dreigeteilt ist, immer über diesen, über diese Bypass-Türen auch eine Kennzeichnung an die Wand machen. Das heißt, der Vorhang fährt runter und wir haben links und rechts des Vorhangs an dieser Öffnung einen Pfeil immer in die entgegengesetzte Richtung, sodass ich aus dem Mittelfeld quasi einmal nach links und rechts weggehen würde, aus dem einen äußeren Feld zu meinem wirklichen Notausgang ins Freie und einmal links durch zwei Vorhänge wiederum zu dem anderen und so weiter. Ne? Also das würde sich dann immer einstellen, je nachdem, wo ich bin. Wenn ich das jetzt mit einer statischen Lösung mache, dann habe ich ja das Problem, wenn der Vorhang wieder oben ist, dann habe ich meine zwei Notausgänge, aber mitten in der Halle kleben an der Wand zwei Pfeile, die sich quasi widersprechen, weil sie sich gegenseitig anstrahlen und gegenseitig aufeinander zeigen. Das ist natürlich die maximale Verwirrung, die der Laie überhaupt nicht versteht und das ist jetzt auch nicht zielführend. Deshalb auch wieder im Grunde eine sehr kleine dynamische Fluchtweglenkung, die jetzt in dem Fall gar nicht auf das Brandereignis reagiert, sondern auf das Ereignis der Nutzung. Dass man sagt, okay, ist der Vorhang oben, sind diese Zeichen einfach aus, zum Beispiel, die an den Bypässen werden gar nicht angezeigt. Da muss man jetzt noch natürlich, vielleicht können wir den Exkurs gerade noch machen. Da finde ich es unglücklich, wenn man Piktogramme nimmt und einfach nur das Licht ausschaltet, weil das Symbol selber bleibt da.
Das langt, das sieht man immer noch, ja.
Ja, das ist vielleicht vor 20 Jahren die einzige Lösung, in Anführungszeichen, gewesen, dass man das Symbol gelassen hat. Vielleicht hat man noch irgendwie ein Kreuzchen drüber gebaut, aber unten drunter blieb dieses Symbol. Also man hat es immer wieder erkannt, dass das ein Notausgang war. Mittlerweile gibt es da natürlich auch Systeme, da wird es wirklich komplett ausgeblendet oder also es gibt nichts mehr Grünes und nichts mehr, was einen Pfeil hat, sondern es gibt einen schwarzen Bildschirm oder von mir aus ein rotes X durch oder was auch immer, aber man erkennt deutlich nicht mehr, dass es ein Notausgang sein soll. Das ist sicherlich an der Stelle das Zielführendere. Also das heißt, Vorhang ist oben auf allen Seiten, ne? Das Ding wird einfach entsprechend abgeschaltet. Jetzt wird zum Beispiel nur ein Vorhang runtergemacht, dann kann ich das eben so steuern, dass dann nur bei diesem einen Bypass das entsprechend leuchtet, bei dem anderen ausbleibt, ne? Und so weiter. Also ich kann das individuell machen, solange ich will und wie ich will. Und wenn eben alle unten sind, sind alle an und so weiter. Also das ist schon eine Sache, die im Einfachen sehr gut funktioniert, ohne dass ich eine komplexe Riesensteuertechnik brauche. Letztendlich die Elektrotechniker, die hier zuhören, wissen das viel besser. Das kann ich mit einfachen Regelkontakten oder irgendwelchen Kontakten alles steuern, ne? Das ist eine einfachste Steuerung vermutlich.
Jeder Elektrotechniker lächelt.
Genau, also da sind wir nicht in einer großen, komplexen Gebäudeautomation oder
Keine
sowas.
SPS, nein.
Genau. So, was dann in den Schulen auch noch sein kann, ist eigentlich nochmal so zu diesem, ja, nutzungsbezogenen dynamischen Lenken, ein gutes Beispiel. Es kann ja Räume geben, die sollen abends von anderen Nutzerkreisen genutzt werden. Ist natürlich in der Sporthalle auch ja oft so, dass tagsüber für den Schulsport genutzt wird und abends für Vereine. Aber auch eine Aula oder von mir aus der Nähmaschinenraum oder sowas wird von der Volkshochschule mitgenutzt oder von irgendeinem anderen Bildungsverein oder Sprachkurse, die abends in Klassenräumen stattfinden. Und jetzt möchte man vielleicht auch nicht unbedingt, dass wenn da eben mal was stattfindet in der Aula der Schule, dass dann alle in dem Schulhaus rumgeistern, in Anführungszeichen, und dann nachts irgendwie im dritten Stock bei den Schulklassen irgendwie unterwegs sind. Auch dort wird es sehr gerne eingesetzt oder man kann das sehr gut nutzen, dass man einfach sagt, okay, ich gehe in den Bereich, dass ich die ja, quasi die Notausgänge anders darstelle in meiner Abendveranstaltung oder bei Veranstaltung und nicht so darstelle wie im Schulalltag. Also auch das ist so, dass ich letztendlich das automatisiert machen kann. Wenn jetzt der Hausmeister zum Beispiel den einen Notausgang abschließt mit dem Schlüssel, dann gibt es da einfach einen Schließkontakt in der Tür. Und dann springt diese Technik um und sagt, okay, der Ausgang ist abgeschlossen und ich mache den blind oder ich mache den nicht mehr nutzbar. Dafür muss aber vielleicht ein anderer Ausgang, der im Schulalltag gar nicht als Notausgang vorgesehen ist, eben aktiviert werden, ne? Da kann man natürlich sagen, die einfachste Lösung ist, der Hausmeister hat irgendwo einen Knopf, wo er drauf drückt und schaltet es von Schule zu Abendbetrieb. Was ich jetzt ehrlich gesagt immer ein bisschen kritisch sehe, weil wir haben diese menschliche Komponente dabei. Was machen wir denn, wenn er vergisst, das umzuschalten? Ne?
Was ist, wenn der im Urlaub ist oder ey,
Genau.
der Faktor Mensch, ja, es klappt immer, aber dann, wenn wir es brauchen, vielleicht nicht, ja.
Genau, deshalb lieber dann in Anführungszeichen ein bisschen aufwendiger technisch, wobei auch Elektrotechniker jetzt wieder sagen werden, naja, das ist ja nicht aufwendig, aber der Laie sieht es erstmal so, ne? Also lieber in Anführungszeichen auf die Technik verlassen und wenn wir dann über den Riegelkontakt wissen, die Tür ist verriegelt, dann passiert eben das, was passieren soll und die Steuerung wird umgestellt. Genau. Das waren jetzt so die Beispiele aus, sagen wir mal, Situations- oder Veranstaltungs-nutzungsbezogenen Dynamiken. Und jetzt wollen wir ja wirklich mal so nochmal in so ein, zwei Beispiele kommen. Was kann man machen jetzt im Bereich des Brandschutzes, eben in der brandfalldynamischen Fluchtweglenkung? Da habe ich jetzt ein Beispiel vor Augen, was ich auch selber geprüft habe. Das ist einfach eine historische Burg, also unter Denkmalschutz stehende Burg in Bayern. Und dort gab es in einem Gewölbekeller mit einem erstmal Zugang, den es noch gab, der noch vorhanden war, mit einer Treppe, die 2,50 Meter breit war, mit Steigungsverhältnis, was man heute in keiner DIN-Norm finden würde. Also die Stufen alle unterschiedlich, einmal tiefer, einmal weniger, höher, niedriger.
Da steigt man alle rauf oder runter, ja.
Genau, das Steigungsmaß völlig absurd und weit weg von dem, was wir uns vorstellen, was eine einfache Treppenbenutzbarkeit darstellt. Das war der einzige Weg. Und man wollte aber gerne in diesem Gewölbekeller wieder Veranstaltungen machen. Und da ging es gar nicht drum, da 300 Leute reinzustecken, aber so das Ziel war schon mal so 50, 60 Leute, dass sie durchaus mal da eine Veranstaltung im Zollzimmer machen können. Und dann war natürlich das Thema, ja, wir haben nur diesen einen Notausgang. Dann hat man in alten Plänen geforscht und hat gesehen, dass es irgendwann mal eine zweite Treppe gegeben haben muss, darunter, aus einem anderen Saal, der oben drüber liegt. Aha. Und hat dann tatsächlich diese Wand dort vorsichtig geöffnet und hat diese Treppe wiedergefunden. Also die war in Anführungszeichen mal vor wie viel Hunderten oder Jahrzehnten mal zugemauert worden. Das war gar nicht erkennbar, dass das quasi dort war. Also man hat diese Treppe wieder freigelegt, aber mit dem Ergebnis, dass diese Treppe nur 60 Zentimeter breit ist. Und ja, so ein bisschen schlangenförmig um die Ecke ging und dann auch noch nicht im Freien oder so endet oder quasi einen Treppenraum darstellt, sondern mitten in einem anderen Versammlungsraum geendet hat. Und dann war man so, dass man quasi eben diese eine Haupttreppe hatte und diese Seitentreppe und jetzt eben diese Leute da unten reinmachen wollte und überlegt hat, wie bekommen wir das jetzt hin, wenn es oben im Saal brennt? Dann sollen die ja diese kleine Treppe gar nicht benutzen, die ja eh schon zu schmal ist, ja, und auch noch nicht im Freien endet. Also, was könnte das sein? Dynamische Fluchtweglenkung. Eine Brandmeldeanlage war sowieso vorgesehen, aus vielen anderen Gründen, historische Holzbalkendecken, Feuerwiderstand und so weiter, die dort kompensiert werden sollten. Also war das natürlich in Anführungszeichen eine sehr leichte Aufgabe. Jetzt, und das ist auch wirklich eine ganz einfache Anwendung geworden. Dort wurde einfach nur von der Brandmeldeanlage der Zustand abgefragt. Und über die Brandmeldeanlage das so programmiert, dass wenn eben in dem Bereich dieses kleinen also Treppenaufgangs in diesen anderen Saal, wenn in diesem Bereich des anderen Saals irgendwo eine Detektion ist oder in den Nachbarräumen davon, dann gibt es eben einen BMA-Koppler, der anspringt und sagt, okay, hier soll jetzt eine Brandfallsteuerung quasi stattfinden, wie wir es auch kennen. Der Aufzug soll eben Evakuierungsfahrt machen, die Lüftung soll abschalten, was auch immer. Und damit wird einfach dieses Piktogramm, was dort zu diesem kleinen Treppeneingang hängt, einfach umgeschaltet auf Sperrzeichen. Das ist eine sehr, sehr einfache Technik. BMA-Koppler, Zeichen an, aus quasi, ne? Nicht mehr, nicht weniger. So, brennt es jetzt in dem, in Anführungszeichen, Haupttreppenbereich, also dieser von mir beschriebenen breiten, sehr wackeligen Treppe, weil da natürlich auch Räume anschließen, ne? Da war noch ein Lüftungsraum und ein Stuhllager und Toiletten und auch dieser Haupttreppenabgang der dann zwar direkt ins Freie führte, aber dort war sehr viel historische Holzeinbauten drin, die auch unter Denkmalschutz stehen, die wir gar nicht entfernen können, aus Denkmalschutzgründen. Und dann eben gesagt haben, okay, dann muss es eben eine Abtrennung geben zu diesem Veranstaltungsraum. Also man hat dann auch in Abstimmung mit dem Denkmalschutz eine entsprechende Wand gebaut mit Feuerwiderstand, mit Glas und Holzstäben und so weiter und hat das so ja, hinbekommen, dass es gut aussieht und man aber einen Schutzmechanismus hat und hat eben dann die Detektion auch außerhalb in diesem Bereich. Und auch dort über den BMA-Koppler eine ganz einfache An-Aus-Geschichte. Ne? Also dadurch, dass diese zwei Fluchtwege zum Glück nicht irgendwo zusammenlaufen, sondern wirklich unabhängig sind, weil der eine geht ins Freie, wenn man diese Treppe, die sehr weit nach oben geht, sind bestimmt 5-6 Höhenmeter, die man da zurücklegen muss. Das ist jetzt nicht eine normale Geschosshöhe, wie wir es jetzt heute kennen, ne? Sondern sind 6 Meter sicherlich, die man vom Boden oder von diesem Gewölbekeller nach oben muss. Und die andere Treppe endet eben in diesem Saal, der aber unabhängig von diesem anderen Ausgang ist. Und das war letztendlich auch dann die Erkenntnis daraus. Wir haben zwei unabhängige Wege. Die sind beide nicht toll, weil sie einfach keiner heutigen Norm entsprechen, keiner DIN 18065 für Treppensteigung und so weiter. Aber wir können damit umgehen, auch mit den Personenzahlen, wenn wir eben den Leuten die Entscheidung abnehmen, nicht die Hälfte der Leute noch irgendwo in Rauch schicken und die noch da durchlaufen, sondern man eben in dem Moment, wo die Alarmierung losgeht, also die Kornmeldeanlage hat detektiert, sie hat alarmiert, in dem Moment hat sie auch die Zeichen verändert und sagt, hier darfst du nicht lang und auf der anderen Seite ist dein Weg. Ne?
Ja, ja.
Also auch recht einfach gestrickt, wenn man es so will.
Eigentlich eine simple Lösung.
Genau.
Zielführend, ja, also.
Genau. Und so war das auch in dem Kino im Saarland. Auch altes Kino, ganz, ganz altes Lichtspielhaus. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob es auch Denkmalschutz hatte. Ich meine ja, aber bevor ich was Falsches sage, klammern wir es kurz aus. Es kann sein, muss nicht, aber altes Lichtspielhaus, man will diesen Flair nicht verändern.
Ja.
Das ist alles im Prinzip schön, wie es ist. Und jetzt kommt einer mit der großen Keule, nimmt die heutige Versammelstätten-Vorgaben, legt die einmal drüber und sagt so, Abrissbirne, wir bauen das Ding einmal neu. Ne? So.
Muss nicht sein, ja.
Natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Wir wollen ja auch Bestand erhalten und Bestand weiter nutzen. Das hat ja auch mit CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit und so weiter zu tun. Ja? Aber auch quasi ein ganz spannendes Projekt, weil halt eben alle Rettungswege zusammengelaufen sind über diese ja, Eingangshalle oder es hat immer wieder alles beim Kartenticketschalter quasi geendet. Und dann hat man überlegt, okay, das war jetzt auch noch so, dass es zweigeschossig war und da ging es jetzt vor allem darum, dass in diesem oberen Geschoss eben diese Verbindung zum Erdgeschoss ja bestand, zu diesem Eingangshallenbereich, zu diesem Foyer und die beiden Säle, die oben im Obergeschoss waren, auch direkt angebunden waren eben an diese offene Lobby, weil es da keine Abtrennung gab. Jetzt hat man überlegt, okay, wie bekommt man das hin? Und um diese beiden Kinosäle zu erreichen, gab es einen U-förmigen Flur, der hat quasi diese beiden Kinosäle mit diesem Foyer, mit der Treppe zum Foyer verbunden. Und dann hat man sich überlegt, gut, wir machen einfach an der Außenwand an der einen Seite machen wir eine Außentreppe dran, also wir schaffen dort einen zusätzlichen Notausgang ins Freie. Aber wenn es in der Lobby brennt und alles verraucht ist, dann verraucht uns auch schnell oben der Flur und wir erreichen ja auch diesen Notausgang an der Seite nicht mehr. Damit das funktioniert, hat man dort jetzt als einzigen baulichen Eingriff, wenn man so will, einen kleinen Flur davor geschaltet. Also der ist gar nicht groß. Man hat einfach zwei Türen in den Flur eingebaut und hat gesagt, okay, vor diesem neuen Notausgang bauen wir wie eine Sicherheitsschleuse. Ah. Ich komme einmal von der linken Seite und einmal von der rechten da rein. Aber wenn mein Flur, der vorher ein Flur war, auch mit der Lobby unten, durch die Lobby oder durch einen Kinosaal verraucht, haben wir den jetzt quasi in zwei Stücke geteilt. Und es kann theoretisch die linke oder die rechte Seite verrauchen. Dass die beide gleichzeitig verrauchen, ist sehr, sehr ausgeschlossen. Und dafür müssen wir dann aber aus den Kinosälen die Leute natürlich aus der richtigen Tür schicken. Jeder Kinosaal hat zu jedem jetzt neuen Flurabschnitt, also linker Flur, rechter Flur, einen Ausgang gehabt. Und auch, wie wir es eben bei der Burg hatten, im Grunde eine ganz einfache Technik. Ich schicke die Leute einfach in die andere Richtung, die nicht detektiert hat.
Ja, genau.
Wenn ich eben weiß, linker Flur ist das Problem oder die Lobby, wo der linke Flur dranhängt, das muss ja nicht mal im linken Flur angekommen sein, aber die Lobby, in die ich eigentlich flüchten soll, ist verraucht. Also sperre ich die linke Seite und schicke die Leute über den rechten Ausgang.
Es war also sehr wohl eine kleine bauliche Maßnahme erforderlich, aber nicht der große Abriss erforderlich.
Genau, also auf jeden Fall, ich denke auch wirtschaftlich, die viel, viel sinnvollere Lösung und einfach auch die Würdigung des Bestandes finde ich an der Stelle super wichtig,
dass
man einfach sagt, okay, ich kann jetzt nicht immer alles komplett einmal auf links drehen, nur weil die Vorschriften heute das für Neubau so sehen, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ne?
Mhm.
Die Vorschriften, die wir erstmal haben, ist erstmal für die Neubausituation ja vorrangig und für die Nutzungsänderung. Aber das Kino gab es ja bereits. Das wird ja auch in der Nutzung nicht geändert. Ne?
Mhm.
Aber es gibt eben Anspruch, aus welchen Beweggründen auch immer, dass man das verbessert, ne? Dass man einfach dafür sorgt, dass es sicherer funktioniert. Und ich denke, dafür ist auch ein schönes Beispiel, dass es gar nicht so viel Aufwand braucht und man mit ein bisschen Gehirnschmalz und ein bisschen guter Planung zu einem guten Ergebnis kommen kann. Ne?
Du hattest, glaube ich, noch ein Beispiel für Verwaltungsgebäude oder Bürogebäude?
Genau, also Verwaltung, Rathausprojekt habe ich auch mal vorgestellt in Vorträgen und auch in meinem Artikel. Das können wir auch auf viele andere Projekte im Prinzip übertragen. Dieses Rathausprojekt ist im Grunde ein Beispiel von einfach einer Bypasslösung. Ich habe das als Planer selber bei Kindergärten häufig erlebt, ne? Dass wir gerade in der Anfangsphase, wo diese ganzen Kindergartenvorschriften veröffentlicht wurden und in Hessen wurde, meine ich 2011, die Handlungsempfehlung Kindergärten ins Leben gerufen.
Mhm.
Und es war immer wieder so, dass gerade bei bestehenden Kindergärten es häufig ja den Haupteingang gibt, den die Kinder und die Eltern morgens nutzen, um die Kinder zu bringen. Ne? Und dann gibt es nur irgendwie Fenster zum Beispiel. Ne? Ich erinnere mich an den Kindergarten, wo unsere Kinder waren. Da gibt es einfach nur einen Haupteingang und Fenster und das war's. Also da gibt es keinen zweiten baulichen Rettungsweg in dem Sinne.
Mhm.
Zumindest nicht für jede Gruppe, beziehungsweise der Flur, wo diese Gruppen alle dranhängen, ist ja dann auch noch der so berühmte Spielflur oder Spieleflur mit eben der Garderobe und auch mal am Tisch, wo die mal basteln und. Ne? Also ein klassischer notwendiger Flur, der brandlastfrei ist oder was auch immer. Ne?
Mhm.
Und gerade bei Kindergärten und auch bei diesen Verwaltungsgebäuden, da gibt es ja häufig Verbindungstüren zwischen den einzelnen Gruppen. Also, dass man gar nicht den Flur benutzen muss, sondern man kann dann quasi von Raum zu Raum zu Raum zu Raum, ne? Und kommt dann irgendwann am anderen Ende raus, ne? Und kann sich so ein bisschen von der Gefahr ja quasi außerhalb des Flurs entfernen. Und das ist im Prinzip das andere Beispiel, dass ich normalerweise, klassischerweise eben meinen Haupteingang ausweise als Notausgang. Wenn jetzt aber in diesem Bereich des Flurs vor den Räumen, ob das jetzt eben Büroräume sind oder Kindergartenräume, ist egal, vor den Räumen ist in irgendeiner Form eine Verrauchung oder ein Brandereignis, dann sperre ich quasi diesen Ausgang auf den Flur und schicke die Leute über diese Bypass-Türen von Raum zu Raum zu Raum, bis sie eben am anderen Ende auch dort vielleicht mit einer einfachen Lösung nochmal irgendwo vielleicht eine Tür dazwischen machen, eine Trennung in dem Flur, damit ich zwei Flurabschnitte habe und die dann in den anderen Flurabschnitt können, der dann bestenfalls wieder an einem Treppenraum endet, an einem Ausgang ins Freie oder ähnliches. Ne? Mhm. Also auch mit einem recht wenigen Aufwand, aber gerade das Beispiel aus der Verwaltung oder Büronutzung war ja ein Beispiel von der öffentlichen Hand, also ein Rathausgebäude.
Mhm.
Und dort ist es letztendlich immer so, dass wir da häufig einfach mit einer Bestandssituation zu tun haben, häufig auch im Denkmalschutz.
Mhm.
Und da muss man dann schauen, wie weit kann der Eingriff gehen, also mit dem, sagen wir, wenigsten Eingriff den maximalen Nutzen zu erzeugen. Ne?
Mhm.
wie kriegen wir eben mit 20% Baumaßnahme in Anführungszeichen 90% Erfolg hin oder Verbesserung, ne? Und nicht umgekehrt, 90% Baumaßnahme, um 20% Verbesserung beizuführen, ne? Das ist, glaube ich, immer das Schwierige, aber auch das Spannende bei diesen Projekten, weil letztendlich der Planer da wirklich gefordert ist. Das ist nicht dieses 0 ab 15 Konzept, was man aus der Schublade zieht, was man schon 800 Mal geschrieben hat, sondern das sind eben genau eigentlich die Planungsprozesse, wo es auch so wichtig ist, dass die Fachplanung der verschiedenen Disziplinen, also sei es jetzt der TGA-Planer, der Elektroplaner, der Brandschutzplaner, der Architekt selber als hauptverantwortlicher Planer zusammenarbeiten und nicht jeder im stillen Kämmerlein für sich irgendwie ein Konzept erarbeitet und am Ende nicht zusammenpasst, ne?
Jetzt hast du ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wie gehst denn du davor bei der, beim Erstellen vom Brandschutznachweis, bei der Darstellung eines dynamischen Flugwegslenkung?
Ja, also einmal ist es so, dass ich das natürlich irgendwie beschreiben muss. Also ich habe natürlich das Thema, ich muss ja irgendwie in meinem Brandschutzkonzept, was ja noch vor der Ausführungsplanung sogar liegt, weil ich bin ja erst in diesem Bereich, ich will einen Bauantrag machen und ich will eine Baugenehmigung. Also ich muss ja erstmal der prüfenden Stelle, ob das jetzt Brandschutz quasi der prüfsachverständige Prüfingenieur ist oder eben die Bauaufsichtsbehörde, ich muss ja dem, der das erstmal in der Theorie prüft, erklären, was die Zielstellung des Systems ist, was will ich erreichen, was soll das Ganze tun, ne? Auch da gibt es verschiedene Beispiele dafür. Das eine kann sein, dass man einfach sagt, man verschriftlicht das und schreibt das quasi in einem Fließtext runter. Ich stelle mir Szenario A, B, C vor und das soll so und so funktionieren und mein Hauptziel ist das und das. Und wir kennen das aus der anderen Podcast-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, über die Anforderungen an Brandmeldeanlagen. Auch dazu habe ich dann irgendwann mal so eine kleine Matrix oder so eine kleine Tabelle entwickelt und habe einfach gesagt, okay, was sind so die Angaben, die man machen kann? Was will ich erreichen? Weil wir häufig in diesen Fließtextbeschreibungen auch dazu neigen, schon so eine Planung zu machen. Und dann geben wir zu viele Punkte vor, die am Ende vielleicht der Fachplaner, der eben dann zum Beispiel jetzt der Elektroplaner, diese Anlage planen soll oder diese Komponenten, den dann ziemlich einschränken und er gar nicht mehr viele Möglichkeiten hat, selber das zu planen und auszulegen, sondern sich nur noch an diesen Vorgaben dran halten muss, ne? Und letztendlich ist der Fachplaner Brandschutz jetzt ja kein Elektroplaner in der Regel und kann alle diese Komponenten wirklich mit beplanen. Also von daher, wie wir eben schon gesagt haben, wichtig ist der Dialog, aber auch sich darauf zu beschränken, im Grunde die Zielsetzung sauber zu beschreiben, also was soll diese Anlage bewirken, was ist sozusagen das Ergebnis, was daraus folgen soll, aber ob ich jetzt den Weg linksrum gehe, in Anführungszeichen technischer Natur, ne, oder rechtsrum oder geradeaus, oder ob ich jetzt diese eine Norm anwende oder die andere, oder dieses eine Schild oder das andere Schild. Das soll doch bitte in der Fachplanung dann geklärt werden, in der Leistungsphase 5, in der Ausführungsplanung und nicht schon im Brandschutzkonzept eine fertige Elektroplanung quasi beinhalten, ne? Um das jetzt nochmal ganz aufzuspannen, den Bogen, und zu sagen, ja, beschränken wir uns doch da mal auf die sozusagen wichtigsten Angaben, ne? Und da ist meiner Meinung nach so immer nicht verkehrt, wenn ich einfach erstmal angebe in meinem Brandschutznachweis, will ich eben eine statische Fluchtwegslenkung, also das, was wir kennen, dieses Standard, es zeigt immer dahin, wo es hinzeigt, oder will ich eben eine Dynamik? Und das kann ich ja in so einer Matrix, in der Tabelle ganz gut einfach ankreuzen, da muss ich gar nicht jedes Mal das neu schreiben. Wenn ich dann sage, ich möchte jetzt so eine dynamische Komponente, dann eine kurze Beschreibung. Gilt es für das ganze Gebäude? Gilt es nur für die eine Nutzungseinheit? Gilt es vielleicht in der Nutzungseinheit vielleicht, wie wir es eben auch hatten mit dem Beispiel der Burg, nur für diesen einen Raum und gar nicht den Rest der Burg, ne? Also einfach, wo soll das Ganze stattfinden? Was ist das Ziel davon oder die Auslegung? Habe ich irgendwelche Besonderheiten? Soll da noch irgendwas Abstraktes zusätzlich stattfinden? Was auch immer? Oder ist es einfach das Standardprogramm und mein Ziel ist, wenn es links brennt, nicht nach links laufen, wenn es rechts brennt, nicht nach rechts laufen? Genau. Dann geht das Ganze natürlich so ein bisschen über in die Sicherheitsbeleuchtung. Also auch dort muss ich ja dann irgendwann mal irgendwie was dazu sagen. brauche ich für mein Gebäude, für meinen Abschnitt, für den Bereich eben auch neben der dynamischen Fluchtweglenkung oder der statischen Fluchtweglenkung auch eine Sicherheitsbeleuchtung, also eine Notbeleuchtung, dass eben, wenn das normale allgemeine Beleuchtungsnetz ausfällt, dass dann eben eine Grundbeleuchtung gibt, die dafür sorgt, dass ich trotzdem mich zurechtfinde. Das geht ja weiter bis zu sicheren Arbeitsplätzen, ne? Oder gefahrgeneigte Arbeitsplätze. Klar wissen wir alle, wenn der Schreiner an der Kreissäge arbeitet und das Licht ausfällt, ist das nicht so prickelnd, ne? Und letztendlich gibt es da viele Sachen, die man beachten muss, die natürlich sehr häufig auch aus dem Arbeitsstättenrecht kommen und jetzt viele Brandschutzplaner sich natürlich dann sozusagen zurückziehen und sagen, okay, Arbeitsstättenrecht ist Sache Bauherr und Architekt. Das hat nichts mit meiner sozusagen bauordnungsrechtlichen Brandschutzplanung zu tun. Aber es gibt natürlich auch Aspekte, wo wir diese Sicherheitsbeleuchtung natürlich vielleicht auch bauordnungsrechtlich brauchen, weil es da Vorgaben gibt. Und letztendlich spielt es dann einfach so ein bisschen zusammen. Und wie auch bei unserem Podcast zu den Brandmeldeanlagen, Brandwarnanlagen und Rauchwarnmeldern, im Grunde habe ich da auch mal so eine Matrix gemacht, um dann einfach diese Punkte durchzugehen, Schritt für Schritt. Was wird eben aus dem Brandschutznachweis dort erwartet als Zielstellung, aber eben nicht in diese normative Kiste reinzugehen und zu sagen, ich nehme jetzt die Planung, die eigentliche Fachplanung vorweg und gebe eine Norm vor oder eine Kategorie oder irgendwas, sondern ich gebe quasi mein Ziel vor, wo das Ganze enden soll, ne? Was erreicht werden soll. Genau.
Hast du bei den Anforderungen an die Planung und die Nachweisführung noch ein paar Tipps?
Also wichtig ist es, vielleicht noch kurz den Hinweis zu geben, wir haben ja mittlerweile in jedem Bundesland eine eingeführte Verwaltungsvorschrift technischer Baubestimmung. Und dort in dem Anhang 14, in dem Bereich 4 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, da gibt es im Übrigen einen Satz, der da so ein bisschen versteckt drinne steht, aber dort steht, dass in einem Brandschutznachweis alle notwendigen Angaben zur Sicherheitsbeleuchtung zu machen sind. Also das vielleicht nochmal zum Abschluss von dem Teil eben. Es ist quasi auch eine Verpflichtung, dass das im Brandschutzkonzept oder Brandschutznachweis zur Sicherheitsbeleuchtung eine Aussage getroffen wird. Ne? Und wenn sie im Grunde negativ ist und man aussagt, ich brauche keine. Ne?
Es muss das gesagt werden, eine Aussage.
Ja, ansonsten haben wir quasi natürlich so allgemeine Anforderungen, die sich an diese Systeme ergeben. Es muss natürlich funktionieren. Und ein großer Punkt, den man irgendwie klären muss in der Ausführungsplanung ist, dass diese Systeme einmal natürlich zusammenwirken, also dass sie dann funktionieren. Wenn wir dann technische Prüfsachverständige haben, wie wir es von Brandmeldeanlage eben kennen, gibt es ja auch eben technische Prüfsachverständige für Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung. Ne? Die müssen zusammen eine Wechselwirkungsprüfung machen. Ne? Es bringt ja nichts, wenn der eine prüft, dass der Rauchmelder oder der automatische Brandmelder an der Brandmeldeanlage auslöst und die Brandmeldeanlage sozusagen aktiviert, sondern es muss ja auch dann sichergestellt sein, dass dieses in Anführungszeichen Sicherheitsbeleuchtungsinstrument der dynamischen Fluchtweglenkung auch funktioniert. Also da müssen die womöglich zusammen eine Prüfung vornehmen oder gemeinsam und müssen schauen, funktionieren unsere quasi Querverbindungen ordentlich, ne? Also diese Brandfallsteuerung jetzt in dem Fall. Dann ist es natürlich wichtig, dass das Ganze auch sauber dokumentiert ist. Ne? Also nicht nur einmal technischer Natur, dass jetzt der Elektroplaner auch nach der Ausführung quasi dokumentiert, wie ist das Ganze geschaltet, warum, wie funktioniert diese Matrix der Brandfallsteuerung, sondern auch meiner Meinung nach dokumentiert ist in dem betrieblichen Brandschutz. Wir haben ja eine Brandschutzordnung und mindestens die Mitarbeiter eines solchen Gebäudes, die quasi ja jährlich oder wenn sie neu anfangen in dem Betrieb quasi unterwiesen werden in den Brandschutz, den betrieblichen des Gebäudes, den organisatorisch-betrieblichen, dann sollten die auch erfahren, dass es sowas gibt. Weil das ist ja doch eine Besonderheit. Das ist ja nicht das, was man, sag ich mal, sinnbildlich aus dem Kindergarten kennt, ne? Sondern oder bei der Lebenserfahrung. Dass man dort auch gesagt bekommt, passen Sie auf, wir haben hier quasi solche Piktogramme über den Türen, aber die können sich auch mal ändern. Und wenn die sagen, nein, hier ist kein Ausgang heute, dann bitte auch nicht benutzen. Also das ist auch wichtig, dass man das erklärt, weil wir haben vorhin schon gesagt, die Leute laufen den bekannten Weg, ne, den sie kennen, jeden Tag. Und dann ist auch die Frage, würden die ohne Einweisung verstehen, wenn da auf einmal ein Kreuzchen über der Tür ist? Würden die dann wirklich anhalten oder würden die den Weg nach draußen trotzdem fortsetzen?
Genau, würden Sie dem Glauben, Vertrauen schenken, ja? Also
Genau.
der Erste macht die Tür auf, rennt durch, laufe hinterher. Der wird schon wissen, was er macht.
Genau, und von daher ist da auch sozusagen eine Einweisung wichtig in der Brandschutzordnung. Ja, bis hin zu den Flucht- und Rettungsplänen, dass letztendlich auch dort draufsteht, in diesem Flucht- und Rettungsplan ist jetzt der Standardweg ausgezeichnet, aber aufgrund in dem Gebäude vorhandener dynamischer Fluchtweglenkung kann dieser Weg auch geändert werden, ne? Also das war jetzt ein sehr langer Satz, den würde man so nicht da drauf schreiben, aber man muss irgendwo erklären, dass dieser Weg eben nicht statisch ist, ne? Sondern eben dynamisch. Das wäre auf jeden Fall noch der Quergriff zu dem Betrieb, zu dem Betreiber, Bauherrn, Mieter oder wer auch immer später das Gebäude nutzt. Ne? Das ist ganz wichtig. Dann ist natürlich auch so, dass man in irgendeiner Form sicherstellen muss, dass diese Funktion auch funktioniert. Also ich einen Funktionserhalt, ich will das jetzt nicht mit dem Funktionserhalt der Leitungsanlagenrichtlinie vergleichen, denn ich brauche 30 oder 90 Minuten Funktion, sondern dass auch wirklich, zum Beispiel, wir haben vorhin diese Displays angesprochen, die quasi auf schwarz schalten, dass die dann aber auch wirklich das richtige Bild in Anführungszeichen wieder einblenden, weil es ja einfach nur Display ist, ne? Was nicht einfach nur an- und ausgeht, sondern eben eine Grafik darstellt, wenn man so will, ne? Dass das auch wirklich funktioniert, das ist sicherlich auch nochmal eine Sache, da weiß ich, dass es Hersteller gibt, die quasi diese Sachen überwachen können, diese Displays, dass die Anzeigen stimmen, die dort angezeigt werden. Ne? Und das denke ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man da so ein bisschen in der Fachplanung mit dran denkt, dass das System ja auch funktionieren muss. Also wir reden ja jetzt nicht von irgend so ein bisschen, geht der Rollladen mal hoch oder runter, wenn er dann mal in Anführungszeichen nicht geht, weil irgendwie das falsch programmiert ist, dann ist vielleicht kein Beinbruch, weil es vielleicht zu dunkel ist im Raum, aber nicht mehr und nicht weniger. Aber wir reden hier von der sicherheitsrelevanten Anlage und da brauchen wir natürlich die maximale Ausfallsicherheit oder Funktionen.
Bei dem Stichwort Display sehe ich auch so, ja, solche Displays, Werbedisplay. Also wenn ein Werbedisplay mal nicht funktioniert, ich sage euch, was passiert. Es passiert gar nichts. Aber wir reden über Sicherheitstechnik. Da muss man schon monetär ein Stockwerk höher greifen, damit es dann auch vielleicht überwacht wird.
Genau, und das ist, glaube ich, die Botschaft, die auch wichtig ist. Wenn man so ein System einsetzt, da kostet es natürlich vielleicht ein paar Euro mehr, aber es muss nicht unendlich teuer werden. Also diese Hürde, die wir am Anfang ja benannt haben, dass nur bei ganz großen Projekten überhaupt Sinn ergibt und so weiter, die kann man, glaube ich, schon deutlich widerlegen. Und auch wenn ich mir das nach den Projekten, die wir so gemacht haben, anschaue, dann waren das gar nicht so große Mehrkosten, aber mit einem sehr großen Effekt. Und von daher sind wir genau an dem Punkt, wenig Aufwand und viel Nutzen, ne? Ja, das ist im Grunde jetzt mal so einmal durch das Thema. Wir sind ja absichtlich jetzt nicht auf Normen oder so eingegangen, weil es genau ja darum geht, einfach mal so Projekte darzustellen, was hat man da schon mal gemacht, nicht zu erzählen, was steht in der Norm, sondern was ist so in der Praxis los? Was kann da gemacht werden? Es gibt noch viel mehr Beispiele. Da haben wir zeitmäßig ja gar nicht heute die Zeit gehabt, die alle vorzustellen. Wir haben jetzt mal so die wichtigsten rausgepickt, ne?
Also exemplarisch ein paar Beispiele, dass man sagen kann, ah ja klar, so ein Projekt hatte ich vielleicht auch schon mal und es geht, wir wollen motivieren. Die adaptive Fluchtweglenkung ist vielleicht ein Thema, ein bisschen Wunschdenken von morgen, aber die dynamische, das kriegen wir heute schon hin.
Genau.
Lieber Alexander, ich sage vielen Dank für die Expertise zum Thema dynamische Fluchtweglenkung. In diesem Sinne, weiter schön planen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Stefan.